Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Bem-vindos e bem-vindas ao programa Mais de um Café, aqui na Rádio Dreieckland, produzido com a Cooperação Brasil, Cooperação Brasilien e a agência Pulsar lá no Rio de Janeiro. Estamos hoje ligados com várias pessoas lá no Brasil, na América do Sul, no Chile também, e queremos falar de um processo bem amplo, bem complicado lá no Brasil, o processo de corrupção, o Lava Jato. Meu nome é Fabian, aqui estou com a Stephanie, aqui no estúdio de Rádio Dreieckland, e daqui a pouco vamos apresentar os outros. Oi, Stephanie.
Bom dia a todos, boa tarde aqui em Freiburg, mas bom dia para todos no Brasil. Nós vamos apresentar um programa hoje sobre a Operação Lava Jato com dois convidados bem interessantes de Curitiba.
Isso, aber vorher machen wir noch die Übersetzung aufs Deutsche. Wir sind heute wieder bei Mais um Café, ein Programm, das aufgenommen wird hier bei Radio Dreieckland, produziert von der Kooperation Brasilien und der Agencia Pulsar in Rio de Janeiro. Heute sind wir verbunden mit mehreren Ecken Lateinamerikas, mit mehreren Kontakten in Rio, in Curitiba und in Chile. Und genau, wir werden uns heute um einen Korruptionsprozess, einen sehr komplexen, großen Korruptionsprozess in Brasilien kümmern, den Prozess Operação Lava Jato, den Prozess der Hochdruckreiniger. Und Stephanie wird jetzt unsere beiden Gäste in Brasilien vorstellen.
Então, nosso primeiro convidado é Victor Homfeld. Ele é especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal em Curitiba. Ele tem um bacharelado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e atualmente é mestrando também em Criminologia e Política Criminal na Universidade Federal do Paraná e é especialista em Criminologia e Feminismo. A nossa segunda convidada...
Genau, erstmal die Übersetzung von unserem Gast Victor aus Curitiba. Victor Homfeld, er ist an der Universität, an der Federalen Universität von Paraná, ist er gerade in einem Masterprogramm, hat vorher auch seinen Bachelor gemacht in diesem Feld der Kriminologie und dort beschäftigt er sich vor allem mit Kriminologie in Feminismus und genau, ist heute unser Gast aus Curitiba.
Então, a nossa segunda convidada é Hermínia Ferreira. Ela é também formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, também especialista em Direito Penal e Criminologista pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal. E ela é especialista, ela trabalha como advogada no escritório Brezinski Neto e Advogados Associados, que cuidam de alguns casos relativos ao processo de Lava Jato em Curitiba.
Unsere zweite Gast heute ist Hermínia Ferreira. Sie ist auch aus Curitiba, hat auch an der Federalen Universität von Paraná ihren Bachelor gemacht, 2013 schon, und arbeitet jetzt in der Anwaltskanzlei Brezinski Neto in Curitiba, unter anderem an diesem Fall, an dem Lava Jato. E agora, quem mais está conectado lá no Brasil e em Chile, talvez vocês podem se introduzir também, antes que a gente vai resumir o que é o Lava Jato para nossos ouvintes aqui na Alemanha que talvez não sabem exatamente o que acontece. Bitte, stell euch in Brasilien vor.
Oi, Fabian. Aqui quem está falando é Jaque, né? Sou da Pulsar Brasil, jornalista da Pulsar Brasil, e falo aqui do Rio de Janeiro.
Hallo Fabian, hier ist Jackie von der Agentur Pulsar Brasilien aus Rio de Janeiro und hier bin auch ich, Nils aus Chile, heute wieder als Übersetzer dabei.
E por aqui, Gili, também jornalista da Pulsar Brasil.
Und natürlich noch Gili, auch Journalistin von der Agentur Pulsar Brasilien.
Ok, acho que primeiramente é importante falar sobre o contexto da Operação Lava Jato. O que é a Operação Lava Jato é, para os alemães que nunca ouviram ou sabem, entendem sobre o que é essa grande operação no Brasil? Então, ela é considerada a maior operação contra a corrupção no país. Ela foi iniciada em março de 2014. Primeiramente, ela investigou alguns dos principais doleiros no país e acabou descobrindo um grande esquema de corrupção na Petrobras, envolvendo vários políticos e grandes empresas também nesse esquema de corrupção. Só para esclarecer, a Petrobras é uma empresa mista, ou seja, tem capital público e privado, e ela tem foco na extração, obviamente, de petróleo no Brasil. E muitos esquemas de corrupção envolviam o pagamento de campanhas políticas, de lavagem de dinheiro. Atualmente, ela conta com 38 fases. O que significam essas fases? As fases são, podemos assim dizer, pedaços, divisões da operação. E cada fase investiga um caso em específico. Ela é considerada uma operação bem emblemática, porque envolve várias ilegalidades na condução dos processos, além de um grande debate sobre a parcialidade dessas investigações, uma vez que envolve vários partidos políticos. Atualmente, nós temos 53 políticos oficialmente investigados, mas, obviamente, que nós temos várias indicações de outros políticos a serem também investigados. Dentro dos nomes importantes das empresas que também estão envolvidas com os casos de corrupções, nós temos a Odebrecht, que tem o seu nascedouro na Alemanha, foi implementada no Brasil por um alemão. E, enfim, esse é mais ou menos o contexto geral sobre a Operação Lava Jato no Brasil.
Genau, die kurze Zusammenfassung nochmal von unserer Seite. Die Operation Hochdruckreiniger Lava Jato läuft seit dem März 2014 und ist einer der größten Korruptionsskandale, der größte Korruptionsskandal in Brasilien. Los ging das alles, als die Behörden angefangen haben, Geldwechsler im ganzen Land zu analysieren, zu überwachen, zu gucken, was haben die für Vorgänge dort am Laufen. Und da sind sie auf eine riesige Korruptionsszene, auf ein Schema gestoßen, das vor allem den halbstaatlichen Konzern Petrobras im Fokus hat. Also dort, das ist teilweise staatlich, aber ich glaube noch mehrheitlich staatlich, und ist eben für die Erdölförderung in Brasilien hauptsächlich zuständig. Und in diesem Korruptionsskandal ging es vor allem um illegale Parteifinanzierung, Kampagnenfinanzierung von Wahlkämpfen und auch Geldwäsche. Die Operation Hochdruckreiniger ist in 38 Phasen bisher aufgeteilt. Man weiß nicht, wie viele Phasen noch kommen sozusagen. Und eine Phase kümmert sich immer um einen bestimmten Aspekt dieser Nachforschungen, also legt den Fokus auf einen bestimmten Teil dieses Skandals. Es ist ein sehr emblematischer Prozess bisher, vor allem weil es eben auch viele Anschuldigungen gibt, dass dieser Prozess nicht neutral geführt wird sozusagen, dass es dort Schwerpunkte gibt, dass es bestimmte Politiker und Parteien eher verfolgt werden als andere. Und bisher sind in diesem Verfahren 53 Politiker, wird der Prozess gemacht, also sind schon sozusagen unter Nachforschung von der Justiz. Viel mehr tauchen noch auf Listen auf, wo gegen die wahrscheinlich oder vielleicht der Prozess eröffnet wird. Ein Ende ist noch lange nicht absehbar und ein anderes Unternehmen, das immer wieder im Zuge dieser Nachforschungen genannt wird, ist die Firma Odebrecht, ein Baukonzern in Brasilien, der jetzt auch mit den Fußball-Weltmeisterschaft und der Olympia in Rio viel im Gespräch war oder halt viel dort Projekte realisiert hat. Und diese Firma, diese Gruppe geht auf einen deutschen Auswanderer zurück, der im 19. Jahrhundert aus, ich glaube, weiß nicht mehr woher, nach Brasilien eingewandert ist. Genau, vielleicht erstmal soweit die Einführung. Vielleicht gibt es schon Ergänzungen von unseren Gästen zu diesen, zu dieser Einführung oder die ersten Fragen von unseren Korrespondentinnen in Brasilien? Bom, até aí o resumo de aqui de Freiburg. Talvez vocês, nossos convidados, já tenham alguma coisa para complementar ou já os nossos parceiros lá no Rio têm perguntas já para começar esse debate.
Oi, Fábio. Acho que seria bacana se os nossos convidados pudessem falar, principalmente pelas polêmicas por trás da Lava Jato, né? Enfim, toda essa crítica, como a Stephanie já bem colocou, relativa à parcialidade, a esses processos de delação premiada, aos vazamentos de informação, né? Enfim, vazamentos de informação esses que são sempre selecionados, digamos assim. Acho que seria bacana se os nossos convidados pudessem falar um pouco a respeito disso.
Also Fabian, vielleicht wäre es gut, wenn unsere eingeladenen Gäste sich erstmal ein bisschen zur Polemik äußern, die ja Stefanie auch schon angesprochen hat in ihrer Einführung, also die Parteiigkeit, mit der dieser Prozess geführt wird und auch diese Deals, die Angeklagte oder Beschuldigte immer wieder schließen, um ihre eigene Straffreiheit oder ihre Strafminderung rauszuschindern.
Bem, boa tarde a todos, aqui é Hermínia, né? O que nós podemos falar sobre a parcialidade da Lava Jato e para entender melhor quais são as consequências da Lava Jato e quais são esses questionamentos de parcialidade, enfim, e do contexto de vazamento das informações das delações premiadas, eu acredito que é muito importante a gente contextualizar melhor o surgimento da investigação e quais foram as pessoas investigadas e por que eles chegaram nesse ponto e nessas fases da Lava Jato que geraram tanta repercussão até chegar na investigação da Petrobras, né?
Ich glaube, wichtig, um so die Parteiigkeit zu verstehen, ist es, sich die Leute anzuschauen, die in dem Prozess verwickelt sind, gegen die auch gezielt Anklage erhoben wird oder die auch im Vordergrund von diesem Prozess stehen, was das Ganze für Konsequenzen haben könnte und vielleicht jetzt zum Anfang auch nochmal bei Petrobras reinzuschauen. Also wie ist der Skandal oder der Korruptionsskandal da bis in die Spitzen hochgegangen?
Então, a Lava Jato começou com uma denúncia anônima. Em 2006, um empresário fez uma denúncia anônima alegando que ele teria uma empresa e nessa empresa um político, que é o José Janene, estaria investindo dinheiro sujo do Mensalão, que é um outro caso brasileiro, aqui uma investigação que também envolvia crimes políticos, envolvia caso de corrupção, né, que seria a suposta compra de votos de parlamentares para aprovarem projetos, enfim, beneficiando determinados grupos. E nesse caso, essa denúncia anônima do empresário, ele alegava que esse político, José Janene, do Partido Progressista, estaria investindo dinheiro sujo do Mensalão para lavar esses recursos na empresa, como se fossem recursos limpos. Isso em 2006. E a Polícia Federal, recebendo essa denúncia, eles não tinham elementos mínimos, né, para quebrar sigilo de ninguém, mas... E aqui no Brasil, eu não sei como que é na Alemanha, mas aqui no Brasil é ilegal você quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico, com base em denúncia anônima. Mas, tendo em vista que o Mensalão ele não tinha dado certo para tirar a esquerda do poder aqui no Brasil, porque o Lula foi reeleito, enfim, mesmo depois do início do escândalo do Mensalão. Eu imagino, né, que eles aproveitaram esse contexto político para começar a investigação e não tinha crime para investigar. Eles investigaram uma pessoa, investigaram o Janene, investigaram o partido.
Also um die Anfänge zu verstehen, muss man schon ein Stückchen zurückgehen. Im Jahr 2006 gab es eine anonyme Anzeige von einem Unternehmer. Und zwar sagte diese anonyme Anzeige, dass José Janini, das ist ein Politiker von der Partido Progressista aus Brasilien, der anonyme Anzeiger sagte, dass dieser Mann Geld bei ihm waschen würde in seinem Unternehmen. Und zwar sind das Gelder gewesen aus einem Mensalão, aus einem anderen Korruptionsskandal schon. in Brasilien, wo es um den Kauf von Stimmen, den Stimmenkauf von Abgeordneten im Parlament ging. Und der anonyme Anzeiger sagte eben, dass dieses Geld bei ihm im Unternehmen gewaschen wurde, was da im Mensalau über dieses andere Schema in die Kassen gekommen ist. Die Bundespolizei damals hatte eigentlich keine Möglichkeiten zu handeln erstmal, weil es war eine anonyme Anzeige und aufgrund dessen ist es nicht so einfach möglich, gegen Abgeordnete, die gegen Immunität stehen, vorzugehen oder auch Telefonate und so weiter abzuhören. Aber so sagt Mia, es gibt da auch einen politischen Kontext und Lula war gerade wiedergewählt worden. Es gab ja Versuche, auch den anderen Korruptionsskandal, da den Mensalau, so weit zu instrumentalisieren, um diese Wiederwahl zu verhindern. Und in dem Moment, wo diese anonyme Anzeige kommt, gibt es halt wieder neue Hoffnung, auch politisch in der Richtung weiter zu ermitteln und aktiv zu werden.
E para investigar a origem desses recursos que teriam sido investidos nessa empresa e que, segundo o empresário, seriam sujos, seriam oriundos do escândalo do Mensalão, foi autorizada a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa, né, pela 13ª Vara Federal aqui de Curitiba. Isso muito no início da investigação, né, foi em 2006, e eles chegaram, depois da análise das contas que fizeram esses investimentos, enfim, eles chegaram em dois doleiros. E um desses doleiros, ele tinha um posto de gasolina lá em Brasília, que em tese teria sido utilizado para lavar o dinheiro do Mensalão. E por isso a operação foi nomeada Lava Jato, porque ele utilizava o posto de gasolina para, em tese, lavar dinheiro sujo do Mensalão.
Als dieser Prozess dann anfing oder diese Ermittlungen, auch das Bankgeheimnis aufgehoben wurde von dem besagten Unternehmen, stießen die Ermittler dann auf die Spur von zwei Doleros, also von zwei Geldwäschern, Geldwechslern, wenn man das mal so übersetzen will. Und einer von den beiden hatte eben in Brasilia eine Tankstelle, wo es auch eine Waschstraße gab. Und so kam es dann auch zum Namen dieser ganzen Operation, dieses Operationsskandals Lava Jato.
E o outro doleiro que teria investido os recursos nessa empresa, né, seria o Alberto Youssef, que ele também já foi investigado em um outro esquema aqui do Brasil, do caso das contas CC5, enfim, de evasão de divisas, e por isso que o caso foi parar na 13ª Vara Federal para o juiz Sérgio Moro, porque o Alberto Youssef, ele já tinha celebrado um acordo de delação premiada em 2004, e por questões processuais, eles entenderam que a 13ª Vara, além de ser a vara responsável por lavagem de dinheiro, enfim, ele também já seria o juiz competente para analisar a quebra dessa delação premiada de 2004, anterior, porque ele não poderia cometer novos crimes, né?
Und der zweite Dolero, der verwickelt war, der zweite Geldwäscher, das war ein alter Bekannter, Alberto Youssefi, der war schon in anderen vorherigen Skandalen auffällig geworden. 2004 hatte der schon eine Aussage gemacht, um für sich auch Strafminderung rauszuschinden. Und damit ist auch zu erklären, warum dieser Fall so früh nach Curitiba an den Richter Moda übergeben wurde und nicht an ein anderes Gericht.
E então foi deflagrada a primeira fase da Operação Lava Jato, que foi, inicialmente, ela tinha como cerne investigar quatro grupos de doleiros, de pessoas que praticam operações de doletagem e outras operações envolvendo câmbio negro, né? Então, o câmbio que não estava no mercado regularizado. E são esses quatro núcleos, envolvendo um deles, o doleiro Alberto Youssef, que deflagrou a Operação Lava Jato em março de 2014. E investigando melhor o que esse núcleo do Alberto Youssef, eles chegaram a uma empresa de um ex-diretor da Petrobras, que é o Paulo Roberto Costa, e descobriram que também estaria sendo utilizada a empresa dele para lavar dinheiro, enfim, e como ele era um ex-diretor da Petrobras, eles começaram a investigar o envolvimento da Petrobras e dos crimes da Petrobras.
Im Zuge dieser Ermittlung es wurden dann noch weitere Doleros, Geldwäscher identifiziert. machte Alberto Josefi dann 2014 wieder eine Aussage und dabei geriet auch Paulo Roberto Costa, ein ehemaliger Angestellter des halbstaatlichen Ölunternehmens Petrobras aus Brasilien, in den Fokus. Und seitdem konzentrierten sich dann die Ermittlungen auch eben auf Petrobras, auf das große Ölunternehmen.
Só que aí vem uma questão que muitos advogados e juristas aqui do Brasil discutem muito, que é a legitimidade de impor mais do que uma prisão para um investigado. Então, nesse caso, o Alberto Youssef recebeu inúmeros decretos de prisão em todos os processos que ele estava sendo investigado, porque cada fase é um inquérito novo e ele foi investigado em várias fases da Lava Jato. Então, ele tinha vários decretos de prisão, o Paulo Roberto Costa também acabou sendo preso, enfim. E nisso, porque havia muitos decretos de prisão, mesmo com a suspensão de um dos decretos de prisão pelo STF, por habeas corpus, enfim, haviam outros decretos de prisão e eles acabaram celebrando acordos de delação premiada, o Alberto Youssef e o Paulo Roberto Costa. E em um desses depoimentos, eles alegaram que havia um esquema de corrupção na Petrobras envolvendo o favorecimento de algumas empreiteiras durante as licitações para contratar empresas para prestar serviços em alguns empreendimentos da Petrobras, né? Em algumas refinarias.
Da geht es dann schon zu den ersten strittigen Fragen, nämlich in jeder einzelnen Phase von dem Prozess des Lava Jato, von dem wir ja schon gehört haben, dass er schon über 30 Phasen hat, wenn ich mich nicht irre, werden dann wieder neue Haftbefehle erlassen. Also es wird ein unheimlicher Druck auch aufgebaut auf die einzelnen Angeklagten jeweils. Und die beiden, von denen wir hier gehört haben, der Dolero Alberto Youssefi, aber auch der ehemalige Petrobras-Angestellte Paulo Roberto Costa, die haben sich dann beide dazu entschieden, auszupacken für einen Deal, dass sie Haftminderung bekommen. Und seit diesen Aussagen gerieten dann auch die großen Bauunternehmen, die großen Constructoras, Empreiteras Brasiliens in den Fokus, denn da stand dann im Raum, dass die hohe Schmiergelder an einzelne Beschäftigte von Petrobras bezahlt haben, um eben auch an öffentliche Aufträge ranzukommen oder an Infrastrukturaufträge, die das Ölunternehmen betreffen.
E segundo esses delatores, eles teriam sido, por exemplo, o Paulo Roberto Costa e outros diretores da Petrobras, para eles chegarem nesse cargo, eles teriam sido indicados pelo governo, né? Eles receberiam apoio de parlamentares, enfim, de alguns partidos políticos para que eles fossem nomeados a esses cargos da Petrobras, esses cargos de diretoria da Petrobras. E, portanto, em troca dessa nomeação, eles, em tese, deveriam ao partido algumas contribuições políticas. Então, durante esses processos de licitação da Petrobras, as empreiteiras que eram, em tese, favorecidas pelos diretores da Petrobras, teriam que pagar não só propina, mas também realizar doações políticas, em tese, para esses partidos que apoiaram os diretores, que ajudaram na contratação da empresa durante a licitação. E dois desses partidos políticos muito mencionados foram o Partido Progressista do José Janene, que era aquele que apoiava o Paulo Roberto Costa, e o segundo partido muito mencionado seria o Partido dos Trabalhadores, que é o partido da ex-presidente, né, que ainda estava no mandato da ex-presidente Dilma. E por isso que surgiu tanta discussão e tanto embate político, porque eles começaram a investigar todas as doações políticas de todos esses partidos e de todas essas empresas que eram contratadas pela Petrobras e que também haviam feito doações políticas, né?
Die Schmiergelder, die gezahlt wurden, die haben eben noch einen politischen Hintergrund. Und zwar haben sich Angestellte wie Paulo Roberto Costa das Geld nicht einfach eingesteckt, sondern dass sie überhaupt befördert wurden und in Führungspositionen kamen bei Petrobras, soll damit zusammengehangen haben, dass sie protegiert wurden von Politikern aus verschiedenen Parteien, die dann sozusagen in Schlüsselpositionen gesetzt haben. Und einmal in diesen Schlüsselpositionen mussten sie natürlich auch dann einige Gefälligkeiten zurückzahlen. Das hieß, bestimmte Unternehmen bei der Auftragsvergabe zu bevorzugen und auch Gelder die in dem Rahmen geflossen sind, Schmiergelder dann auch weitergeben an die verschiedenen Parteien. Und die beiden Parteien, die beiden Angeklagten, also Alberto Giuseppi und Paolo Roberto Costa, vor allem nannten, waren eben die Partido Progressista von José Giannini, aber auch die PT, die Arbeiterpartei Brasiliens, die zu der Zeit noch von Dilma Rousseff als Präsidentin vertreten war.
Então, nas próximas fases da Operação Lava Jato, a Polícia Federal ela passou a investigar mais todas essas empresas que teriam sido mencionadas por esse delator, que é o ex-diretor Paulo Roberto Costa, e pelo Alberto Youssef. E eles não tinham certeza dos contratos, eles simplesmente elaboraram uma tabela de cabeça dos contratos que eles lembravam que teria tido propina. E com base nessa tabela, que é de questionável credibilidade, né, porque eles escreveram e elaboraram essa tabela de cabeça, enfim, de memória, a Polícia Federal passou a investigar todas as empreiteiras mencionadas nessa tabela e todos os empreendimentos da Petrobras, as refinarias, enfim, os navios sonda, o pré-sal, todos esses empreendimentos da Petrobras que, em tese, teriam tido processos licitatórios direcionados para a contratação das empreiteiras. E nesse contexto que foi decretada a prisão de inúmeros empresários do Brasil e também dessas empreiteiras, né? E também foi decretada a prisão de vários doleiros, e que, em tese, teriam intermediado o pagamento de propina das empreiteiras até os diretores da Petrobras e também aos partidos políticos, aos integrantes desses partidos políticos. Então, foram celebrados vários acordos de delação premiada desses empresários e também desses outros doleiros que foram investigados nas outras fases. E, né, obviamente, nesses acordos de delação premiada, eles mencionavam vários políticos beneficiados com esse esquema de corrupção, em tese beneficiados, né? E essa é a maior crítica da Operação Lava Jato, porque eles deixam vazar, como a nossa colega mencionou, eles deixam vazar alguns depoimentos sigilosos, né, que mencionam políticos específicos e principalmente políticos de alguns partidos que estão hoje em dia, que estavam no poder até então, né? Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, os últimos três tesoureiros do PT foram presos na Operação Lava Jato. E quando eles mencionam alguns outros integrantes dos partidos de direita, por exemplo, a investigação é muito menos priorizada, né? Não é tão pública como ocorre com os partidos de esquerda. Então, é essa a nossa crítica maior aqui, por que os juristas do Brasil entendem que a Operação Lava Jato é tão tendenciosa.
Ausgehend von den Aussagen von den beiden ersten Angeklagten, Paulo Roberto Costa und Alberto Giuseppi, wurde dann eine Tabelle erstellt. Das heißt, die beiden Angeklagten versuchten sich aus dem Kopf daran zu erinnern, welche Unternehmen, welche Raffinerien bei Petrobras etc. in diese Geldwäsche verwickelt waren. Und nur aufgrund dieser Tabelle, das war sich nur allein auf die Erinnerung von den beiden stützte, wurde dann angefangen zu ermitteln. In der Folge dessen wurden viele weitere Haftbefehle ausgestellt gegen Unternehmer, Angestellte bei Petrobras, auch weitere Doleros. Und all diese bekamen im Prinzip die Möglichkeiten dafür, dass sie andere Denunzierten eine Haftminderung zu bekommen. Das sind die Delações Primadas. Und das löste dann ein Erdbeben aus, könnte man sagen. Vor allem benannten sie Politiker, die verwickelt waren auf Seiten der Linken, beziehungsweise gegen diese wurde auch besonders stark ermittelt. Es zeigt sich schon, dass allein die letzten drei Schatzmeister der Arbeiterpartei PT alle in Haft genommen wurden, während man sehen kann, dass Parteien auf der Rechten viel mehr Spielraum da gegeben wird, beziehungsweise weniger hart vorgegangen wird. Und das ist auch, so schließt Emilia, einer der Hauptkritikpunkte, die gemacht wird an diesem tendenziösen Verfahren.
Então, agora já a gente já está no metade do programa e a gente gostaria de colocar uma pergunta: que país é este? Mais uma pergunta musical da Legião Urbana e depois vamos continuar com a nosso debate aqui. Vamos fazer uma pergunta também para o Vitor, que está esperando lá na Curitiba também. Also, wir machen kurz eine kurze musikalische Pause und fragen uns mit dem Lied von der Legião Urbana, was für ein Land ist das eigentlich, und machen dann weiter in unserer Sendung und bringen unseren zweiten Gast Vitor in das Gespräch. Legião Urbana, que país é este? E já o Vitor está preparado para começar a sua intervenção e deconstruir a opinião pública sobre o Lava Jato e vir para dar uma olhada atrás das cortinas. Genau, das war jetzt die Musik von Legião Urbana, que país é este? Welches Land ist das? Und Vitor wird sich jetzt daran machen, die allgemeine Eindruck von der Operação Lava Jato, wie in Brasilien von den Medien vermittelt wird, zu deconstruieren.
Obrigado, Fabio. A minha fala vai ser mais voltada às repercussões da opinião pública, né? E do que tem sido dito a respeito do senso comum pela Operação Lava Jato. E é preciso que a gente entenda o que está por trás de alguns discursos, né? Por exemplo, muita gente diz, né, e fica feliz com a Operação Lava Jato porque a corrupção está sendo investigada, mas a corrupção em si, ela não surge com a Operação Lava Jato, e ela não surge muito menos a partir de um determinado partido, que era o Partido dos Trabalhadores. Se você pensar a história do Brasil, ela é uma história fundada em corrupção. Fundada em corrupção porque os colonizadores portugueses chegaram aqui no Brasil e cometeram primeiro o genocídio, né, o genocídio indígena, posteriormente a escravidão dos negros, o extermínio do povo negro. Então, e isso sucessivamente, né? O Brasil, ele nunca foi um país governado para sua população, né? Ele sempre foi governado por elite, sempre governado pelos colonizadores. Então, nesse sentido, a gente não pode se surpreender a respeito da corrupção. A diferença dos tempos atuais para toda a história que antecedeu o Brasil é que hoje essas questões estão sendo investigadas, né? E como a Hermínia muito bem colocou, investigadas de uma maneira parcial, que é para, de certa forma, retirar os grupos de esquerda do poder, criando essa justificativa populista, essa justificativa de um golpe mesmo que foi promovido contra a esquerda no Brasil.
Victor sagt erstmal schönen guten Nachmittag und er wird jetzt mal ein paar Aspekte aus Richtung der Kriminologie auch beleuchten oder besser gesagt hinterfragen, was gerade so in der öffentlichen Debatte in Brasilien abläuft, die Allgemeinplätze. Ein erster Punkt ist ja immer, dass es heißt, jetzt wird endlich mal was gegen die Korruption gemacht, viele sind glücklich darüber, aber wenn man sich das anschaut, sind die Korruptionsvorwürfe eben kein völlig neues Phänomen, sondern gehören ganz systematisch auch zu Brasilien mit dazu. Das Land, sagt er, ist entstanden als eine Kolonie und die war geprägt von Sklaverei, von Landraub. Es ist ein Land gewesen, dem immer die Eliten reagiert haben und deswegen ist Korruption eben immer die Regel und nicht der Ausnahmefall gewesen. Und was heute stattfindet, ja, es gibt Ermittlungen, aber es sind Ermittlungen, die sehr parteiisch sind, wie das auch die Kollegin vorher schon berichtet hat, und sie sind eben dezidiert gegen die Linke vor allem auch gerichtet. Und wenn man vom Lava Jato spricht, muss man das immer mit bedenken.
Tem outro mito que é importante desconstruir, que é o do direito penal, né? Que está sendo, que é um instrumento, o sistema penal está sendo utilizado para resolver esse problema social que é a corrupção. Existe um mito de que o direito penal é um setor jurídico, né, aplicável a todas as pessoas da população, né? A todos estão submetidos à lei penal. Esse é o discurso oficial, né, o discurso do Estado, e de certa forma é um discurso que as pessoas reproduzem. Mas se você analisar no Brasil as estatísticas carcerárias, a gente percebe que a maioria da população carcerária é negra, é pobre e é presa por ou crimes patrimoniais ou tráfico de drogas. E a Operação Lava Jato, ela está trazendo, de certa forma, uma ideia de que, olha, viu só como o direito penal é aplicável a todos, porque agora até os ricos estão sendo presos, né? Só que isso, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é uma falácia. O nosso sistema penal, ele continua, se ele prende um político corrupto, um político, entre aspas, né, da elite, um político rico, para um político rico vão ter, não sei, mais ou menos umas 100 pessoas pobres encarceradas. Então, a exceção, na verdade, confirma a regra de que as prisões brasileiras, elas são, todo o nosso sistema prisional, ele é estruturado para que pessoas das classes inferiores, né, o Brasil, lembrando que o Brasil é um país extremamente desigual, e a prisão serve justamente para deixar essas pessoas presas. E no caso dos políticos de uma posição social superior, a prisão acaba servindo, de certa forma, que esses setores da elite estão enfraquecidos no jogo político. Então, por estar vulneráveis na arena política, eles estão mais suscetíveis à prisão do que os outros. Mas isso não significa que o sistema vá agora, a partir de hoje, vai começar a prender os ricos também pelos crimes que cometem.
Und der zweite Mythos, von dem man sprechen sollte, sagt Victor, ist eben das Strafrecht. Strafrecht wird in dem Prozess so angewandt oder so dargestellt, als ob man damit soziale Probleme lösen könnte. Und es umschwebt im Moment auch der Mythos, endlich gilt das Strafrecht mal für alle gleich und ist auf jeden anwendbar. Davor muss man bedenken, vom Hintergrund, dass heute die meisten Gefangenen in Brasilien schwarz sind, arm sind und entweder für Raub- oder Drogendelikte im Gefängnis sitzen. Und jetzt gibt es eben diesen Mythos, dass erstmals auch die Reichen im Fokus der Ermittlungen stehen und eben auch Haftstrafen für ihre Misstaten verbüßen müssen. Aber Viktor sagt, man muss vorsichtig sein und dann auch das wieder in einem größeren Kontext sehen, denn auch wenn jetzt einige in die Schusslinie gekommen sind, dann könnte man sagen, dass für jeden Reichen, der ins Gefängnis kommt, immer noch 100 Arme gehen. Also eigentlich bestätigt bisher, also auch die Zahlen bei diesem Verfahren bestätigen eigentlich eher die Regel, als dass da eine neue Qualität sichtbar würde. Und klar, man kann sehen, dass einige Leute aus der Elite, Politiker vor allem, vielleicht auch einige Unternehmer, angreifbarer geworden sind und nicht mehr so fest im Sattel sitzen wie vorher und nicht ganz so unangreifbar sind, auch was die Gesetze angeht. Aber trotzdem ist man weit davon entfernt, dass man hier sagen könnte, dass da wirklich eine qualitative Wende stattfinden würde.
Outro ponto relevante também diz respeito à mídia, né, aos meios de comunicação. E no Brasil, os meios de comunicação hegemônicos, né, que são controlados por grandes grupos empresariais e por poucas famílias, por assim dizer, né? Existe outro mito de que a mídia ela está colocada de uma forma não política, de uma forma imparcial, distante do jogo político brasileiro, né? E a cobertura midiática, pelo menos quando eu falo em mídia aqui, né, dos meios de comunicação hegemônicos, aqueles que chegam na maioria da população, a mídia também faz uma construção da Operação Lava Jato, uma construção que muitas vezes parece um grande espetáculo, né? É só a gente analisar, por exemplo, o que foi o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, como a mídia se preocupou em dar muita força para essa operação, não que a operação não tenha a sua relevância, né? Mas especialmente com um meio para derrubar o partido, né? O governo, que foi democraticamente eleito. Então, se a mídia tem esse discurso de que é imparcial, de que é neutra, as suas práticas, elas nos mostram justamente o contrário, de que a mídia até pode ser considerada no Brasil como um partido político, porque ela sempre expõe um dos lados, né, da operação. É só um lado, é o lado enaltecendo as manobras do Sérgio Moro, que até a Hermínia pode comentar um pouco mais sobre as ilegalidades que têm acontecido no processo. Também, enfim, a mídia, ela toda hora ela está se posicionando e ela sempre se posiciona do mesmo lado, né? Sem questionar muitas críticas direcionadas ao Partido dos Trabalhadores, mas é uma crítica seletiva, que a mídia faz uma crítica bastante seletiva direcionada a determinados partidos, a determinado partido, né, no caso, e não a outros partidos, os partidos mais de direita, os partidos mais conservadores, não tem o mesmo destaque que tem, por exemplo, o presidente Lula, porque agora existe um medo muito grande por parte das elites de poder econômico e político de que o presidente Lula seja reeleito em 2018. E, ao que tudo indica, ele será eleito em 2018. Se nada acontecer em relação à possibilidade dele se candidatar, é possível que ele seja eleito no próximo ano.
Okay. Und der dritte Punkt, der dritte Mythos, den Viktor noch ansprechen möchte, sind die Medien. Er erinnert nochmal dran, dass wir es da mit sehr hegemonialen Medien zu tun haben in Brasilien, vor allem im Radio und im Fernsehbereich, Familienunternehmen, große Medienmonopole. Und dennoch im Rahmen des Lava Jato-Prozesses umschwebt die so ein bisschen der Mythos der Unparteiigkeit. Medien haben aber aus dem Lava Jato ein Spektakel gemacht, meint Viktor, so wie sie es schon beim Amtsenthebungsverfahren von Dilma Rousseff, der ehemaligen Präsidentin der Arbeiterpartei, getan haben. Und viele denken gar nicht darüber nach. Also diese reißerische Berichterstattung auch, um was geht es da eigentlich? Ne? Es geht um Korruption. In dem anderen Fall ging es darum, dass eine demokratisch gewählte Vertreterin abgewählt wird. Und in dieser Art Berichterstattung, wie sie stattfindet, geht es immer ganz stark um Akteure. Akteure werden aufgebaut als die Guten, als die Bösen. Sergio Mora zum Beispiel, der Richter, da wird gar nicht mehr kritisch hinterfragt, ob der überhaupt konform handelt, was die Gesetze angeht. Vielleicht könnte dazu Minja dazu auch noch was sagen, meint Victor. Aber der gilt eben nur noch als der Gute. Und dann werden eben sehr starke Positionen vertreten in dieser Berichterstattung und eine sehr selektive Kritik auch geübt, die sich vor allem gegen die Arbeiterpartei richtet. Und konservative Parteien oder die Rechte müssen da schon um einiges weniger zittern, dass sie schlechte Presse abbekommen. Und dieser einseitige Fokus auf die PT, meint Victor, der hat auch ein ganz klares Ziel, nämlich 2018 würden ja wieder Wahlen anstehen, Präsidentschaftswahlen in Brasilien, und ein aussichtsreicher Kandidat wäre wieder Lula, also Ignacio Lula da Silva, der ehemalige Präsident, Amtsvorgänger von Dilma Rousseff in Brasilien. Und viele haben eben Angst, dass Lula, also seitens der Eliten, dass Lula wieder die Wahl gewinnen könnte. Er ist aussichtsreicher Kandidat und deswegen wird jetzt auch im Rahmen des Lava Jato-Skandals doch einiges versucht, um ihn da mundtot zu machen und nicht wählbar zu machen.
Eu tenho uma pergunta para fazer agora, talvez o Vitor ou a Hermínia podem responder. Existe, o Vitor falou, teve uma fala bem interessante sobre algumas ideias que a população tem sobre a Lava Jato, disseminadas pela mídia, e tem um ponto que eu acho bem interessante, que tal como em qualquer país democrático, tem-se uma constituição, com a garantia de direitos fundamentais, e um dos princípios, né, que nós temos poderia dizer em qualquer constituição, é o da presunção da inocência. Ou seja, você nunca julga uma pessoa culpada e tenta achar provas para incriminar essa pessoa, né? Presume-se primeiro que ela seja primeiramente inocente para depois... enfim, se você tem prova suficiente, você vai dar início a uma investigação penal ou não. E é interessante porque a população entende que faça o processo do jeito que for, mas prenda os políticos, os corruptos. Conduza da maneira que for, não importa. Essa é a grande ideia por trás de que não importa mais o que a gente tem elencado como garantia. E eu queria saber a respeito qual seria o impacto, na verdade, dessas irregularidades, dessas ilegalidades pelas quais são conduzidos os processos, para estigmatizar ainda mais a população negra, pobre, que é alvo, né, da justiça penal no Brasil. Então, eu gostaria de saber, na verdade, um comentário a respeito dessa questão de usar essas ilegalidades para justificar ainda mais essa política penal contra esses grupos.
Ja, Stefanie hat hier auch eine Frage, die eine der beiden Gäste vielleicht beantworten kann. Und zwar, in allen demokratischen Staaten gibt es eigentlich eine Verfassung, und diese Verfassung, die hält Grundrechte der Bevölkerung fest. Eines dieser Grundrechte ist die Unschuldsvermutung. Also, dass man zunächst einmal davon ausgeht, dass eine Person unschuldig ist, und erst wenn das Gegenteil bewiesen ist, dann kann es darum gehen, einen Prozess einzuleiten und das auch wirklich den Strafprozess durchzuführen und die Verurteilung und das Urteil am Ende zu sprechen. Die Bevölkerung scheint aber gerade eher in der Modus zu sein, dass sie sagen, eigentlich egal, wie ihr diese Politiker drankriegt, Hauptsache kriegt sie dran. Also es gibt eigentlich keine große Rücksicht mehr auf rechtsstaatliche Grundsätze, dass man eben die Unschuldsvermutung auch aufrechterhält, dass man auch Prozessrechte von Beschuldigten wahrnimmt und so weiter. Und sie fragt jetzt die beiden Gäste, was könnte diese Präzedenzfälle, die jetzt in dieser Untersuchung auch geschaffen werden, dass eben illegalerweise auch Telefonprotokolle veröffentlicht werden und so weiter. Was bedeutet das für die Strafprozesse von jetzt auch sogenannten Kleinkriminellen oder Bevölkerungsgruppen, die eben schon immer im Fokus des Strafprozessordnung standen, also schwarze männliche Jugendliche, die einen Großteil der Bevölkerungspopulation ausmachen. Also was für Präzedenzfälle werden in diesem Prozess geschaffen, und was für Auswirkungen hat das auf diese Bevölkerungsgruppen?
Então, Stephanie, eu acho que a principal consequência que é bastante nefasta aqui no Brasil, está vindo, né, no caso, ressurgiu, não que nunca tenha existido, mas ressurgiu e ganhou força uma onda conservadora, né, desses discursos de relativização das garantias constitucionais, dos direitos fundamentais, das garantias processuais, principalmente, que tem se verificado nos processos de condução da Lava Jato, também um fortalecimento dos discursos de lei e ordem, né, justamente o que você falou, de que faça cumprir a lei com o maior rigor possível, e na verdade é um discurso bastante paradoxal, porque as pessoas querem que a lei seja cumprida, mas é uma lei muito própria, uma lei do julgador, não a lei que está colocada, mas que o julgador, seja a polícia ou o poder judiciário, conduza de forma independente da lei, que o que importa é punição. A sociedade agora, nesse processo da Operação Lava Jato, está querendo encontrar bodes expiatórios de problemas sociais que o Brasil não resolveu, problemas sociais que existem no Brasil desde a época da colonização, segundo a minha opinião, né, como eu coloquei nos comentários anteriores, e a população que é população assim entendida nos seus mais, nos múltiplos classes sociais, né, elas querem que isso seja resolvido a qualquer custo, nem que a nossa Constituição tenha que ser rasgada a troco disso, né, e também isso reforça aquela questão de que o direito penal acaba resolvendo todos os problemas, isso é muito sintomático do que tem acontecido, né. As soluções apresentadas são soluções muito fáceis para problemas sociais que são complexos. Então, a gente tem a corrupção que não acontece só na Petrobras, que não acontece só no governo do PT, que acontece também em muitas outras instituições e ela não será investigada. Essa é a questão que preocupa muito, né? Eu quero saber quando que vai ter uma CPI, né, do Poder Judiciário, quando que o Poder Judiciário vai ser investigado nos seus abusos, nas corrupções que acontecem todos os dias, independente das posições políticas, independente das instituições, né? E esse acho que é uma consequência muito grave, porque se até os ricos estão, não os ricos, né, mas uma pequena parcela deles está sendo atingida pela Operação Lava Jato, está sendo presa e suas garantias processuais estão sendo relativizadas, né, pelo julgador, então imagine o que vai acontecer, quais são os efeitos disso para aquelas pessoas pobres que nunca tiveram nenhum amparo no Brasil, nenhum amparo referente a acesso à justiça e também à questão de políticas públicas, né? Então, com esse discurso de rigor e de punição, é possível que as estatísticas do Brasil fiquem ainda piores em relação ao sistema carcerário. Lembrando que, se não me engano, o Brasil é o terceiro ou quarto país que tem a maior população carcerária do mundo. Então, com os desdobramentos da Operação Lava Jato e a repercussão disso na mentalidade dos juízes, é possível que o nosso sistema carcerário fica ainda mais caótico.
Oh, das war jetzt eine ganze Menge. Also, Viktor redet jetzt von den Folgen und den Konsequenzen eben, die auch diese Auflösung der Unschuldsvermutung und anderer Grundrechte haben kann. Und er sagt, das ist nicht was Neues, aber es ist im Grunde genommen eine konservative Welle, die jetzt nach oben schwappt und die bedeutet eben, dass die Grundrechte in Brasilien aufgeweicht werden, auch das Recht auf einen fairen Prozess in Brasilien aufgeweicht wird. Das Recht, wie es heute angewandt wird, und das ist das Paradoxe, ist ein Diskurs, der eigentlich sagt Recht und Ordnung, aber es ist das Recht im Sinne des Anklägers und das gilt eben nicht mehr für jeden. Und das ist eine Sache, die es auch schon früher gab, aus Zeiten von der Kolonie, aber was jetzt, was zurückkommt auch. Und es wird eben der Mythos verbreitet, man könnte mit dem Strafrecht viele Probleme lösen, aber es gibt eben nicht nur Korruption innerhalb von der Arbeiterpartei, sondern auch in ganz vielen anderen Institutionen, und gegen die wird im Moment nicht ermittelt, und da gibt es auch keine mögliche, da gibt es auch keinen Weg, wie das gelöst werden soll. Und die parteiische Anwendung des Gesetzes ist problematisch. Zudem könnte man auch mal fragen, wann würde denn das mal anstehen, eine Untersuchung, auch eine parlamentarische Untersuchung der Justiz und des Amtsmissbrauchs. Also die sind ja bei den Debatten, die jetzt gerade geführt werden, vollständig außen vor. Und so wird eben von dem Lavajato zum einen nur ein ganz kleiner Teil der Korruption behandelt. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass von den Reichen, von der Elite auch nur ein ganz kleiner Teil zur Rechenschaft gezogen wird. Und man könnte jetzt sich fragen, okay, wie geht das Ganze weiter? Wenn das neue Paradigma wird, das Recht im Sinne des Anklägers immer gesprochen wird, was haben dann Arme zu erwarten und alle die Menschen, die sich keine tollen und teuren Anwälte leisten können, wenn gegen sie Anklage erhoben wird?
Lamentablemente, o programa já está chegando ao fim. Talvez dá para colocar uma... Tem muitas coisas que a gente não conseguiu tocar, né? Aí a morte do juiz Teori Savatsky e outras, muitas, a nova lista dos investigados, do juiz Janot. Não dá para tocar esses temas agora nesse programa, porque já o tempo está escutando, mas talvez dá para deixar uma vista pessoal dos nossos convidados para o futuro. O que vocês esperem da Lava Jato e, assim, muito em breve, em qual modo vai se tornar esse processo. Es gibt viele Sachen, die wir heute leider nicht ansprechen konnten, zum Beispiel den Tod im Januar des obersten Richters, also des Bundesrichters vom obersten Gerichtshof, Teori Savasaki, oder die neue Liste mit Politikern unter anderem, die wahrscheinlich einem Strafprozess entgegenstehen. Aber vielleicht reicht unsere Zeit noch für einen letzten kurzen persönlichen Ausblick von unseren beiden Gästen. Was erwartet ihr jetzt in der nächsten Zeit noch von diesem Prozess Lava Jato?
Então, nós temos alguns assuntos da Lava Jato que realmente não foram debatidos. Por exemplo, existe caso bastante emblemático, uma notícia aqui no Brasil que, infelizmente, como o Vitor falou, os meios de comunicação hegemônicos aqui não divulgaram, mas alguns jornais, por exemplo, jurídicos, tais como o Conjur, né, que é um jornal jurídico eletrônico, divulgou bastante, é a notícia de que alguns membros do Ministério Público Federal teriam ido até a residência de um caseiro, né, que em tese seria o sítio que o Ministério Público e alguns delatores alegam que seria um sítio do Lula, que teria sido do ex-presidente Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, e que teria sido adquirido com recursos da Lava Jato, enfim, recursos espúrios, e que esse caseiro relatou que não seria do Lula, que ele nunca viu o Lula naquele sítio. E o Ministério Público Federal teria constrangido essa testemunha, tem uma gravação, porque o filho dessa testemunha felizmente gravou, e os procuradores da República estariam justamente falando, mas vai complicar para o senhor falar isso na investigação, no seu depoimento, a gente vai ter que te chamar, eventualmente vai ser decretada a sua prisão. E, em tese, estavam constrangendo a testemunha para que ele falasse o que o Ministério Público queria ouvir, vamos dizer. E existem inúmeras outras situações, né? Por exemplo, tem um blog que o Ministério Público criou especialmente para Lava Jato, não só para divulgar as denúncias, as sentenças condenatórias, mas eles também divulgam as senhas dos processos que são eletrônicos, então a mídia consegue entrar em todos os processos e consegue baixar os depoimentos, inclusive dos delatores e testemunhas, e divulgam isso nos jornais, né? Essa é justamente a fonte deles. E um terceiro, e como complicação desse blog do Ministério Público, a gente tem, por exemplo, tem um caso que inclusive o nosso escritório está atuando, que foram interrogadas inquiridas algumas testemunhas que celebraram a corte de delação premiada, são funcionários da Odebrecht, né? E ele, como eram depoimentos sigilosos, eles ficaram no ar no processo durante um minuto, ou menos de um minuto, e a mídia conseguiu baixar, porque tinham a senha, né, enfim, antes que fosse decretado sigilo. Tem muitas outras complicações, usurpação de competência do STF, que eles acabam não verificando essa questão de foro privilegiado, enfim, né? E além os decretos de prisão, que eu mesmo, pessoalmente, já me deparei, que mencionam, fundamentam prisão de outras pessoas com base nos decretos de prisão da Lava Jato. É, realmente tem muitas consequências processuais e penais, né?
Okay, also Minja sagt nochmal, es gibt viele, viele Sachen im Lavajato-Prozess, die einfach nicht in die Medien gekommen sind oder von den Medien behandelt wurden. Es gibt sehr, sehr viele Fälle. Einer davon ist eine Geschichte, die auch vom Innenministerium kolportiert wurde, dass es ein Treffen gab von Lula und anderen Politikern auf einer Ranch in Brasilien irgendwo und dass das ein Ort sei, eine Ranch, die der ehemalige Präsident Lula von der Arbeiterpartei mit illegalen Spenden oder gewaschenem Geld gekauft haben sollte, etc. Und das ist einfach so stehen geblieben als ein Fakt, obwohl es Aussagen gab von Leuten aus dieser Gegend, ich glaube auch von dem ehemaligen Besitzer dieser Hacienda, der gesagt hat, das ist nicht der Fall, also der hätte das nie gekauft und es sei auch nie dort gesehen worden auf diesen ominösen Treffen und eben solche Informationen, die gibt es zwar, aber die werden dann nicht weitergegeben und die werden nicht der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht und das Innenministerium hat auch eine sehr, sehr tendenziöse Öffentlichkeitspolitik. Also sie haben einen Blog, wo auch die einzelnen Prozessakten jeweils mit den einzelnen Nummern veröffentlicht werden, was das der Presse extrem erleichtert, auch den Prozess nachzuverfolgen und auch bestimmte Zeugenaussagen zu sehen. Aber welche dort veröffentlicht werden, das ist im Prinzip auch wieder ein editorisches Moment. Und es kam sogar vor, dass auch dort einige Akten veröffentlicht wurden, die für einige Zeit zugänglich waren und die kurz darauf unter Verschluss gestellt wurden, aber trotzdem wurden die Medien dann informiert, dass sie es noch rechtzeitig runterladen konnten etc. Also da gibt es ganz viele Sachen, die man noch ansprechen könnte, aber für die jetzt leider nicht Zeit ist.
Eu gostaria de agradecer muito então a oportunidade e espero ter contribuído de alguma forma e enfim, espero que a gente, né, possa ter outras oportunidades também para esclarecer eventuais questões, né, que ficaram pendentes.
Und ganz vielen Dank nochmal für die Einladung in der Sendung. Minja hofft, dass Ihre Beiträge was dazu beigetragen haben, den Prozess Lava Jato ein bisschen besser zu verstehen, auch in Deutschland. Und gern immer wieder nochmal zusammen kommentieren, wenn es dafür Interesse gibt.
Eu também queria agradecer o convite de todos, né? A gente poderia falar aqui o dia inteiro a respeito da Operação Lava Jato, mas infelizmente o tempo é curto e a gente teve que resumir bastante as nossas considerações e dizer que nós aqui no Brasil, em Curitiba, estamos à disposição para conversar não só sobre Lava Jato, mas também outros temas, né, que dizem respeito ao nosso sistema de justiça criminal. Então é isso. Boa tarde, obrigado.
Und auch seitens Victor nochmal vielen Dank für die Einladung und ja, er als Kriminologe vom Institut in Curitiba, falls es nochmal Interesse gibt oder auch andere Fragen, die mit Strafrecht und Kriminologie zu tun haben, dann ist er immer gerne ein Ansprechpartner.
Tá, muito obrigado também para o nosso intérprete Nils. Muito, muito obrigado, foi um programa difícil da interpretação. Vielen Dank, muito obrigado também a Stephanie aqui e aos nossos dois jornalistas no Rio, que nesse programa não tive muita chance de intervenir, mas a informação era tão densa. Muito obrigado a todo mundo. Vielen Dank nochmal an Nils für die Übersetzung. Es war heute eine schwierige Sendung mit den juristischen Feinheiten. Auch an Stephanie für die Vorbereitung und an unsere beiden Kolleginnen in Rio, die heute nicht viel Chance hatten zu intervenieren, weil die Information oder das Programm so dicht war. Muito obrigado. A gente se vê até mais café.
Obrigada, gente. Valeu. Foi extremamente importante todo esse esclarecimento desse programa. Espero que a gente possa se reencontrar mais uma vez para debater, porque vimos que ainda temos muitas pendências relativas a esse tema.
Ja, auch nochmal ganz vielen Dank dafür für die Vorbereitung vom Thema und die Themenauswahl. Das war eine ganz wichtige Sendung und es bleibt ein wichtiges Thema für Brasilien. Ja, und auch von meiner Seite her danke und tschüss.
Obrigada, gente. Foi ótimo. E até a próxima.
Bis zum nächsten Mal, sagt auch Dili. Bis dann.